Houston, wir haben hier ein Problem. Dieser Satz hat Geschichte geschrieben, obwohl er im ersten Moment so harmlos klingt. Wer hat schon keine Probleme? Gesprochen wurde dieser Satz am 13. April 1970 an Bord des Raumschiffs Apollo 13. Leute meines Jahrgangs werden sich noch daran erinnern. Die Crew fliegt mit mehr als 3000 Kilometer pro Stunde durch den Weltraum. Die ersten zwei Tage verlaufen fast langweilig, problemlos. Das Interesse an dieser Expedition in den USA ist schon nicht mehr sehr groß. Viele Fernsehstationen schalten sich aus und für Amerika sind Apollo-Missionen fast schon Routine geworden. Und dann dieser Satz. 56 Stunden nach dem Start in Cape Canaveral, Captain Jim Lovell hört einen lauten Knall und denkt zunächst, dass sein Kollege Fred Hayes sich mal wieder einen blöden Scherz mit dem Ventil erlaubt hat. Doch dann schaut er in dessen erschrockenes Gesicht und weiß, diesmal ist es kein Scherz. Houston, wir haben hier ein Problem. Wörtlich, Houston, we've had a problem. Wir hatten ein Problem, gerade eben. Im Space Center in Houston, Texas, sind sie sofort hellwach, starren auf die Instrumente, die ihnen gnadenlos beweisen, wie Apollo 13 Sauerstoff und Energie verliert. Mit jeder Minute wird die Bedrohung klarer. Zwei der drei Brennstoffzellen sind defekt. Ein Sauerstofftank ist explodiert, hat dabei einen zweiten beschädigt. Und durch die Scheibe sieht die Crew, wie ein Gas ausströmt. Sauerstoff. Und so rast die defekte Raumkapsel mit drei Piloten durchs Weltall, jetzt schon 322.000 Kilometer von der Erde entfernt. Houston, wir haben hier ein Problem. Diese Situation ist extrem, zugegeben. Aber das Lebensgefühl kennen die meisten. Auch wenn unser Tempo niedriger ist und immerhin bewegen wir uns noch sicher innerhalb der Erdatmosphäre. Und trotzdem spüren wir manchmal, wie unser Leben außer Kontrolle gerät. Oder wie es zumindest außer Kontrolle geraten könnte. Und plötzlich gibt es einen Knall und dann passieren um uns herum unerwartete Dinge, die wir nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Eine unerwartete Diagnose kann so ein Knall sein. Der plötzliche Verlust unserer Arbeit. Ein Riss, der durch eine Familie geht, weil einer plötzlich im Zorn davonläuft und sagt, ich will nicht mehr. Der völlige Umbruch der politischen Verhältnisse, wo Freiheiten, die jahrzehntelang galten, dir plötzlich aus den Händen gerissen werden. Und du musst zusehen, wie dein Geschäft, in das du Jahrzehnte deines Lebens, Tage und Nächte investiert hast, wie dieses Geschäft einfach vor die Hunde geht. Der Tod deines geliebten Menschen. Wenn uns plötzlich Hören und Sehen vergehen und wir das Gefühl haben, dass unser Leben, das doch bisher so gut geordnet war und das so besonnen geplant war, dass unser Leben plötzlich wie eine defekte Apollo 13-Kapsel durch den Weltraum rast. Und nichts ist mehr sicher. Houston, wir haben hier ein Problem. Nur wo ist unser Houston? Woher kriegen wir jetzt die Funkverbindung zum Control Center? Wer hat denn jetzt noch die Kontrolle? Wohl dem, der jetzt noch einen geliebten Menschen hat oder eine Familie oder einen Freundeskreis. Wenigstens jemanden, der mit dir zusammen weint. Wenigstens jemanden, der mit dir gemeinsam protestiert oder der sich mit dir zusammen wehrt gegen das drohende Unheil. Hauptsache nicht allein. Ja, und trotzdem kriegt ihr irgendwann die Sache auch zusammen nicht mehr unter Kontrolle. Sie verfolgt euch bis in eure Träume und sie raubt euch eure Kräfte. Und dann hilft auch ein bisschen Weihnachtsstimmung nicht weiter. Ein bisschen Glühwein und Kerzenschein. Im Gegenteil. Für manchen ist Weihnachten nur noch der emotionale Tropfen, der das Fass schließlich zum Überlaufen bringt. Und wer gar allein ist, und das sind in diesen Weihnachtstagen viele Zeitgenossen. Allein auf den Pflegestationen, allein in den Privatwohnungen, allein in Quarantäne. Wer allein ist, der spürt es in diesen Tagen doppelt schwer. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Jetzt kommt der Satz, der Ihnen vielleicht diesen Abend retten kann und sogar die nächsten Tage. Seit Weihnachten gibt es eine Adresse, wirklich. Gottes Control Center ist nicht in Houston, Texas untergebracht, sondern zunächst in einem Stall in Judäa. Bethlehem, wir haben hier ein Problem. Bethlehem, könnt ihr uns hören? Das ist die entscheidende Nachricht von Weihnachten, dass der allmächtige Gott sich eine Adresse zugelegt hat, mitten in dieser Welt. Dass er anzutreffen ist, mitten in dieser Welt. Und ich meine, wenn ich sage Adresse, nicht irgendeine Briefkastenadresse in Liechtenstein. Eine Scheinadresse, die jemand sich zugelegt hat, um Steuern zu sparen. Nein, ich meine eine echte Adresse, wo er wirklich eingezogen ist, wo nicht nur ein Briefkasten hängt, sondern wo jemand da ist und wirklich wohnt. Und wissen Sie, das ist die Message der Weihnachtsgeschichte. Wie der Evangelist und Arzt Lukas sie uns aufgeschrieben hat, euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und sein Kollege Johannes, der Evangelist Johannes, hat es ganz ähnlich formuliert. In Johannes Kapitel 1, Vers 11, da sagt er, nämlich Jesus, er kam in sein Eigentum. Er kam in sein Eigentum und Einzugstermin war Weihnachten. Und da würdigt der allmächtige Gott diese Welt. Da würdigt der allmächtige Gott unseren kleinen Planeten, in dem er höchstpersönlich hier vorstellig wird. Das ist der eigentliche Clou von Weihnachten. Es hätte wahrlich größere Planeten gegeben als unseren. Was soll so besonders sein an diesem Planeten Erde, dass Gott ihn ausgerechnet als Reiseziel auserkor? Knapp anderthalb Jahre vor Apollo 13 hatten drei Kollegen von Lovell und Co., nämlich damals über die Weihnachtstage 1968, erstmalig den Mond umkreist. Das war mit Apollo 8 der erste sogenannte Flug zum Mond gewesen. Und erstmalig konnten die Männer bei ihren Umrundungen damals die Rückseite des Mondes anschauen, die man ja von der Erde aus nie sehen kann. Und damals war dieses berühmte Bild entstanden, das die meisten von Ihnen schon mal gesehen haben. Dieses Bild, das unseren Heimatplaneten Erde zeigt, wie er über dem Mondhorizont aufgeht. Vorne der Mondhorizont und dann geht dieser blaue Planet Erde dort auf. Heiligabend 1968, damals ging dieses Foto über die Fernsehstation erstmals um die Welt. Und es zeigte, wie klein und gefährdet unser blauer Planet ist. Und Astronaut Bill Anders von Apollo 8 beschrieb es damals so, er sagt, die Erde ist winzig, ein unbedeutendes Sandkorn im Universum, aber es ist unser einziges Zuhause, also sollten wir besser darauf aufpassen. Und aus der Winzigkeit der Erde zog Anders damals folgenden Schluss. Er sagte, und je früher wir bemerken, dass wir nur eine zufällige Spezies sind, auf einem zufälligen Planeten in einem riesigen Universum, je eher wir darauf kommen, umso mehr müssen wir erkennen, dass wir längst nicht so wichtig sind, wie wir immer glaubten. Eine zufällige Spezies auf einem zufälligen Planeten. In einem riesigen Universum. Und das war seine Logik. Vor der Größe des Universums, da wird unser kleines Leben zu einer sinnlosen Momentaufnahme, zu einer unwichtigen Fußnote der Geschichte. Man könnte Anders aber auch zurückfragen und sagen, wenn das Leben nun so sinnlos und so zufallsabhängig ist, ja, welchen Sinn macht es dann besser drauf aufzupassen? Wofür denn dann? Und hier fällt Weihnachten dem Astronauten ins Wort. Und Weihnachten widerspricht Anders heftig und sagt, nein, er kam in sein Eigentum. So steht es bei Johannes. Er, Gott, kam in sein Eigentum. Dieser Planet ist nicht unwichtig, so klein er sein mag. Dieser Planet wurde vom Schöpfer gewürdigt, hier eine eigene Adresse einzurichten, hier einen eigenen Wohnort zu wählen. Der Sinn unseres Planeten, der hängt nicht an seiner Größe im Verhältnis zum Universum, sondern der Sinn dieses Planeten, der hängt an der Tatsache, dass Gott selbst diese Erde und uns Menschen mit seinem Kommen gewürdigt und geadelt hat. Und dass Gott selbst gesagt hat, ich will es mit euch zu tun haben. Und wenn das stimmte, dann wäre dein Leben nicht sinnlos. Wenn das stimmte, dann könntest du hoffen, auf bohrende Fragen echte Antworten zu bekommen. Wenn das stimmte, dann blieben nicht nur diese paar Jahre ein zufälliger Anfang und ein hoffnungsloses Ende. Und es gibt Hoffnungssignale. Kann es denn Zufall sein? Kann es denn Zufall sein, dass diese Erde im Zusammenspiel mit dem Universum exakt so eingerichtet ist, dass wir Menschen gerade hier leben? Und dass wir gerade hier extrem gut überleben können. Sauerstoff bildet knapp 21% der Atmosphäre. Liege er bei 25%, könnten spontane Feuer ausbrechen. Ginge er gen 15%, würden wir ersticken. Es passt genau. Überlegen Sie mal, was im Weltall mit komplizierter Technik erstmal künstlich hergestellt werden muss. Woran Heere von Forschern beteiligt sind, das funktioniert hier auf der Erde bei jedem Säugling vom ersten Atemzug an. Oder der Rhythmus unserer Tage. Überlegen Sie, würde die Erde länger als 24 Stunden für eine Umdrehung brauchen, dann wären die Temperaturunterschiede unerträglich groß. Aber andersherum wäre die Rotationsperiode kürzer, dann wären die atmosphärischen Winde viel zu stark. Es passt. Und die Forscher sprechen hier vom sogenannten anthropischen Prinzip. Anthropos ist das griechische Wort für Mensch. Es passt alles genau zusammen, dass wir Menschen hier leben können. Das anthropische Prinzip. Und es lassen sich mehr als 100 solcher anthropischer Konstanten benennen, die alle gleichzeitig erfüllt sein müssen, damit menschliches Leben hier auf diesem Planeten möglich ist. Und es funktioniert. Der Astronom und Mathematiker Fred Hoyle wurde dadurch von seinem Atheismus abgebracht, dass er diese Planmäßigkeit erkannte. Und er sagte dann, Zitat, eine nüchterne Interpretation der Fakten deutet darauf hin, dass ein Superintellekt mit Physik, Chemie und Biologie herumhantiert hat. Und dass es in der Natur keine blinden Kräfte gibt, über die es sich überhaupt zu sprechen lohnt. Zitat Ende. Und dann wollte er sagen, das kann kein Zufall sein. Es ist absurd, überhaupt seine Zeit zu verschwenden und über den Zufall nachzudenken angesichts des anthropischen Prinzips. Also offensichtlich hatte einer für uns vorgesorgt. Und je mehr Fakten man kennt, umso schwerer wird es, unser Leben ohne einen genialen Planer, ohne einen genialen Schöpfer zu verstehen. Und wenn Sie dann noch sich selbst betrachten, Ihr Gehirn, Ihr Nervensystem, Ihr Herz-Kreislauf-System, Sie werden kaum einen anderen Ort finden, bei dem so viel Spitzentechnologie auf engstem Raum versammelt ist, wie bei Ihnen. Oder denken Sie an das Auge, der Saarbrücker Biologe Professor Wolfgang Kuhn hat es einmal so beschrieben, die lichtempfindliche Netzhaut, ihre sie mit Sauerstoff versorgenden Blutgefäße, der die Reize zu Gehirnzentren weiterleitende Sehnerv, die alles umhüllende schützende Lederhaut, die durchsichtige Hornhaut, genau an der einzig richtigen Stelle, die Pupille als Sehöffnung just vor einer Linse, die durch besondere Muskulatur in ihrer Brennweite veränderlich ist, die vor Verletzungen bewahrenden Augenlider. Und alles ist einander in einer einzig sinnvollen, funktionsgemäßen Art und Weise zugeordnet. Verstehen Sie, das sind Sie. Und Weihnachten, sagt die Bibel, kommt der Schöpfer allen Lebens ausgerechnet hierher auf die Erde. Ein altes Weihnachtslied drückt das so aus. Er, also Gott, entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an sich eins Knechtsgestalt, der Schöpfer aller Dinge. Und wir fragen, warum? Warum kommt er ausgerechnet zu uns? Und warum kommt er ausgerechnet als Mensch, also gewissermaßen in unserer Gestalt? Und die Antwort? Die Antwort, die finden Sie schon hier ganz vorne am Anfang der Bibel. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Wir Menschen sind Gottes Lieblingsgeschöpfe. Ja, man kann sich es kaum vorstellen. Aber wir sind es, weil er uns dazu gemacht hat, zu seinen Lieblingsgeschöpfen. Er hat uns Menschen gebildet, damit wir in einer persönlichen Beziehung, in einer echten persönlichen Verbindung mit ihm leben sollen. Wir sind die Krone der Schöpfung, weil Gott es so wollte. Und die gleiche Aussage finden wir dann ja auch im Neuen Testament bei Johannes wieder. Wenn es in Kapitel 1, Vers 11 heißt, er, also Gott, kam in sein Eigentum, also hierher zu den Menschen, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber verstehen Sie, hier steht die Seinen. Er wollte zu seinen Leuten, zu seinen Menschen, zu uns. Was den Schöpfer an diesem Planeten hier in erster Linie interessiert, sind wir, sind Sie. Aber wenn das so ist, warum haben Sie ihn dann nicht aufgenommen? Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nun, ich gebe die Frage einfach mal an uns weiter und an unsere Zeitgenossen. Warum nehmen wir ihn nicht auf? Warum lassen wir Gott links liegen? Warum? Der Schöpfer hat sich eine Adresse auf unserem kleinen Planeten besorgt, aber wir interessieren uns mehr für alle möglichen anderen Adressen. für die Adressen unseres Arztes vielleicht, die Adressen unserer Freunde, für die Adresse des Pizzaservice und des Griechen um die Ecke. Ja, wir sammeln zahllose Kontakte auf unseren Handys, wir speichern sie sorgfältig, aber sein Kontakt ist uns egal. Warum? Weil wir keinen Bedarf für ihn haben? Weil wir unser Leben von ihm nicht stören lassen wollen? Warum? Weil wir uns vielleicht einbilden, dass wir ihn gar nicht brauchen und ohne ihn ganz gut durchkommen? Aber das wäre naiv. Das geht am Ende nicht auf. Und manchmal ahnen wir das. Manchmal ahnen wir, dass unser Leben wie ein defektes Raumschiff einem Ziel entgegenrast, das wir irgendwann nicht mehr kontrollieren können. Houston, wir haben hier ein Problem. Am Anfang, da hatten die Astronauten das noch eher geschäftsmäßig und fast cool an die Bodenstation gefunkt. Sie können den Originalfunkverkehr nochmal nachhören. Das steht im Internet zur Verfügung. Das klang alles noch sehr gelassen. Ich habe es mir extra nochmal angehört. Ja, geschäftsmäßig. Houston, wir haben ja ein Problem. Ja, Sie hatten das ja beim Simultantraining monatelang geübt. Technische Defekte gibt es immer wieder. Und wir kriegen das schon irgendwie gelöst. Und wir haben viele Experten in Houston sitzen. Wir bekommen das hin. Wir haben für alles unsere Fachleute. Bis ihnen dann nach den ersten dramatischen Minuten immer klarer wurde, wie gefährdet, wie ernst ihre Lage wirklich war. Houston, wir sind in Todesgefahr. Und von da an bekam ihre Mission ein radikal neues Ziel. Der geplante Mondspaziergang wurde abgesagt, Steine sammeln war nicht mehr interessant und der Flugdirektor Gene Kranz gab die neue Devise aus, wie ab sofort mit aller Kraft, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verfolgt werden musste. Und diese Devise lautete, wir holen euch nach Hause, wir lassen euch nicht hängen. Gene Kranz sagte damals wörtlich, meine Herren, ich denke, dies wird unsere edelste Stunde werden. Wir holen euch nach Hause. Und dann begann eine dramatische Rettungsaktion, die die Welt in Atem hielt. Ich war damals 9 Jahre, ich erinnere mich noch, dunkel zwar, aber ich erinnere mich an diese Zeit. Mehr als 320.000 Kilometer von der Erde entfernt. Direkter Rückflug wäre zu riskant gewesen. Und so mussten sie, obwohl der Sauerstoff immer knapper wurde, einmal um den Mond herumfliegen, um dann wieder neu Kurs auf die Erde zu nehmen. Und jetzt ging es nur noch um eines, das Leben der 3 Astronauten zu retten. Wir holen euch nach Hause. Und genau das ist Sinn und Zweck von Weihnachten. Und deshalb erzähle ich Ihnen dieses Beispiel. Eine Rettungsaktion, um uns nach Hause zu holen. Warum? Weil unser kleines Raumschiff namens Leben akut gefährdet ist. Und zwar unabhängig von den jeweiligen Umständen. Und trotzdem haben die Engel in jener Weihnacht gerufen, fürchtet euch nicht, verharrt nicht in Schockstarre, es gibt eine Rettungschance, fürchtet euch nicht. Tja, und die Gefahr, in der wir schweben, die ist uns nicht in jeder Minute klar. Würden wir ja gar nicht aushalten. Wir können das auch für eine gewisse Zeit wegdrängen. Wie jener Sportstudent aus Göttingen, der einem Kommilitonen erklärte, warum er ständig Party brauchte. Ich bin 24, sagte der ihm, und ich habe eine Scheißangst vor dem Tod. Und beim Feiern vergesse ich die. Und trotzdem, wir können unser Glück nicht festhalten. Und wir wissen das im Letzten auch. Wir wissen das im Letzten auch. Ein Schweizer Kollege, Walter Lüthi, erzählt einmal, wie er in seiner Kindheit das miterlebt in seinem Dorf, dass plötzlich die Elektrizität im Dorf eingeführt wird. Es gab Straßenlaternen. Die Zivilisation hatte begonnen. Und dann berichtet er, wie sie alle diesem 9. Januar des Jahres 1905 entgegenfieberten und die Schulkinder lernten ihre Lieder und alles bereitete sich vor auf dieses große Fest. Es sollte an diesem Abend zum ersten Mal die Dorfbeleuchtung in Funktion gesetzt werden. Man sprach schon mit einem leisen Wonneschauer davon, dass in Zukunft die Dorfverwaltung mit einer einzigen Schalterbewegung das ganze Dorf in einem Augenblick illuminieren würde. Und dann stand man da, alt und jung, vor den Häusern und wartete auf das Wunder der Lichtwerdung. Aber in einem Haus des Dorfes ging an jenem 9. Januarabend das Licht aus und die Leute sagten für immer. In einer Familie starb plötzlich der Vater. Und die nächsten Nachbarn standen im Sterbezimmer, hilflos und mit gedämpften Stimmen. 6 vaterlosen Kindern erlosch jäh der Glanz der elektrischen Dorfbeleuchtung. Über einer Witwe schlug die Finsternis zusammen. Die Nacht, der kein geschaffenes Licht gewachsen ist. Geblieben war nichts. Das zeigt unsere ganze Machtlosigkeit. Wir können mit unserer Technik und mit unserem Erfindergeist vieles auf den Weg bringen, aber an den entscheidenden Punkten sind wir machtlos. Und das ist die Außenseite des Problems. Das ist der große Knall, der irgendwann kommt. Houston, wir haben ein Problem. Und hier gibt uns die Bibel nun eine wichtige Hintergrundinformation. Gott lässt uns ausrichten durch sein Wort, dass hinter diesem sichtbaren, greifbaren Problem noch ein tieferes steckt. Und dieses tiefere Problem liegt darin, dass die Funkverbindung zu unserem Schöpfer ganz abgerissen ist. Dass wir mit dem, der uns das Leben geschenkt hat, keine heile persönliche Beziehung haben. Und das ist nicht seine Schuld, sondern es ist unsere. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und sie ließen ihn stehen draußen vor der Tür ihres Lebens. Und hier können Sie übrigens festmachen, was Gottes Anspruch an Ihr Leben ist und an mein Leben ist, nämlich Aufnahme. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber Gottes Anspruch ist Aufnahme, dass wir ihn reinlassen in unser Leben. Als den, dem wir alles verdanken, wie es im Weihnachtslied heißt, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ich möchte Sie fragen, und Sie müssen diese Frage für sich selbst beantworten, haben Sie Jesus jemals darum gebeten? Haben Sie ihm das jemals zugestanden, dass Sie gesagt haben, komm in mein Leben, ich bin bereit, dir für all das zu danken, was du mir geschenkt hast. Und ich bin bereit, mich vor dir zu beugen als meinem König und als meinem Retter. Aber wo kämen wir dahin? Was würde dann aus unserer Selbstbestimmung? Was würde aus all dem, was wir doch alleine schaffen? Und so haben wir uns verrammelt. Wir haben uns verrammelt in unserem kleinen Leben. Wir machen Social Distancing gegenüber Gott. Wir lassen ihn nicht ran an unser Herz. Und damit bunkern wir uns ein in unserem Stolz, aber auch in unserer Not. Ja, wir kriegen das trotzdem noch hin, das Leben einigermaßen zu genießen. Das schaffen wir noch irgendwie, wenigstens von Zeit zu Zeit. Aber die großen Fragen, die bekommen wir nicht mehr gelöst. Und unser Raumschiff trudelt einem uns unbekannten Ziel entgegen. Dabei spielt Gott mit offenen Karten. Gott sagt sehr deutlich, wohin unsere Reise geht. Wer Gott nicht will, wer seiner Liebe die kalte Schulter zeigt, wer seine Hilfe wegschlägt, der wird einmal allein vor seinem Schöpfer stehen, wenn die letzte große Bilanz deines und meines Lebens gezogen wird. Wir sollten uns nicht einreden, dass dieses kostbare Leben, in das der Schöpfer so viel investiert hat, dass dieses kostbare Leben einfach im Nichts verschwinden könnte. Das sollten wir uns nicht einreden. Wir Menschen sind auf Ewigkeit angelegt. Wir sind die Geschöpfe, die ihm am wichtigsten waren. Wir sind die Geschöpfe, die er am meisten liebt und die er eigens dafür gemacht hat, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das sind nur wir Menschen. Und verstehen Sie, darum sind wir auch die einzigen Wesen im ganzen Universum, die echte moralische Entscheidungen treffen können. Nur wir. Was für eine gefährliche Würde ist das? Unser Leben zählt. Wie Sie entscheiden, zählt. Das ist nicht unbedeutend und das hat Folgen. Wir sind die einzigen Wesen, die Gott zur Verantwortung gezogen hat, weil er uns auffordert, ihm persönlich Antwort zu geben. Und Sie merken, hier passt der Vergleich mit Apollo 13 nicht mehr. Dass Lovell, Hayes und Swigert in Gefahr gerieten, war nicht deren Schuld. Das war nicht deren Verantwortung. Dafür konnte man die Crew nicht haftbar machen. Aber wir sind voll verantwortlich. Wie und ob wir Gott antworten. Und wir dürfen es nie vergessen, weil die Bibel uns das mit größter Deutlichkeit sagt. Dieser Gott ist vollkommen. Dieser Gott ist heilig. Der lebendige Gott, der alles genial geschaffen hat, ist auch hundertprozentig gerecht. Und deshalb kann er unsere Schuld und unsere Verantwortung nicht einfach beiseite schieben. Und wenn er uns ernst nimmt, und das tut er, dann muss er uns verurteilen. Und dann müsste er uns auf ewig von sich stoßen. Mit unserer ganzen Schuld, an die wir uns auch noch klammern. Aber er will uns unbedingt retten. Er will uns ja wieder nach Hause holen. Und darum inszeniert Gott seine Rettungsaktion. Darum startet er Weihnachten. Darum hat er diesen kleinen Planeten höchstpersönlich aufgesucht, den Planeten, wo seine Sorgenkinder leben. Er kam in sein Eigentum. Und er kam so winzig, dass man ihn anfangs leicht übersehen konnte, dass man ihn unterschätzen konnte. Er kam so winzig, er kam durch den Stall, er kam in die Krippe. Aber er blieb in jeder Sekunde Gottes Sohn. Er blieb in jeder Sekunde Gott. Und deswegen ist es auch kein großes intellektuelles Problem, dass Jesus von einer Jungfrau zur Welt gebracht wurde. Es ist kein großes intellektuelles Problem, dass Maria auf übernatürliche Weise schwanger wurde, obwohl sie mit keinem Mann zusammen gewesen ist. Wenn Gott auf die Welt kommt, dann ist klar, dass das irgendwie unseren Rahmen sprengt. Dass wir das nur noch bedingt nachvollziehen und erklären können. Und er kam und Jesus wurde einer von uns. Verstehen Sie, er wurde einer von uns, um es uns leichter zu machen. Um es uns leichter zu machen, ihm persönlich zu vertrauen. Und dann hat er hier unter uns Menschen gelebt, auf unserem kleinen Planeten, mehr als 3 Jahrzehnte. Und die Evangelien liefern ein plastisches, lebendiges, zuverlässiges Bild davon. Sie müssen unbedingt die Evangelien lesen. Sie müssen Jesus studieren. Und im Laufe dieser Jahre und Jahrzehnte wurde es dann immer deutlicher, was die eigentliche Mission von Jesus war. Jesus sagte uns genau, woran wir bei Gott sind. Er sagte uns genau, dass Gott uns liebt und dass er heilig ist. Und Jesus bewies dann als erwachsener Mann seine unvergleichliche Macht. Er beherrschte die Elemente, er stillte Stürme, er heilte unendlich viele Kranke und Verzweifelte bekamen eine neue Chance, die alle schon längst aufgegeben hatten. Und dann, auf der Zielgerade, da passierte das Entscheidende. Das Entscheidende, worauf Jesus auch seine Nachfolger immer wieder hingewiesen hatte. Er, der alle Macht der Welt besaß. Er verhinderte nicht, dass sie ihn an dieses Kreuz annagelten und dass sie ihn umbrachten. Und er hatte vorher schon klar gemacht, wozu dieser scheinbar sinnlose Tod dienen würde. Am Kreuz, da trug Jesus jene Strafe, da nahm er jene Strafe auf sich, die wir für unsere Gottlosigkeit verdient hatten. Er, der als einziger Mensch ohne jegliche Schuld geblieben war, er hat dort mit seinem vollkommenen Leben für unsere Schuld bezahlt, für deine Gottlosigkeit und für meine. Und woher wissen wir, dass das echt ist? Woher wissen wir, dass die Sache mit dem Kreuz und der Sühne nicht nur eine religiöse Theorie ist? Nun, der letzte Test war der Tod. Der Tod ist immer der letzte Test. Und den hat Jesus glaubhaft besiegt. Er ist leibhaftig auferstanden, real, das Grab war leer. Und sie haben mit ihm gegessen und geredet hinterher. Und dann ist er noch etwa 40 Tage hier auf der Erde gewesen, seinen Leuten immer wieder begegnet. Und dann ist er in Gottes für uns noch unsichtbare ewige Welt zurückgegangen. Aber er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage und ich lasse euch nicht im Stich. Und wenn ihr zu mir betet, dann höre ich euch. Und deshalb ist Jesus. Jesus ist bis heute der entscheidende Ansprechpartner für uns. Oder um es in einem Bild zu sagen, Jesus Christus ist die Brücke geworden. Die Brücke, über die wir wieder nach Hause gehen dürfen. Ja? James Irwin hatte recht. Irwin, der ein Jahr nach Apollo 13, nämlich 1971, an einer erfolgreichen Mondlandung teilnahm. Irwin, der selbst mehr als 60 Stunden auf dem Mond verbrachte, und der dann später zu Protokoll gab, der größte Tag in der menschlichen Geschichte war nicht, als der erste Mensch den Mond betrat, sondern der größte Tag in der menschlichen Geschichte war, als Gottes Sohn auf die Erde kam. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann geht's weiter, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, man könnte auch sagen das Recht, Gottes Kinder zu sein, wie viele ihn aber aufnahmen. Wir müssen wissen, die Bibel erinnert uns immer wieder daran, es gibt 2 Ausgangstüren aus der Welt und jeder von uns wird entweder die eine oder die andere nehmen. Es gibt gerettet und verloren. Es gibt Himmel oder Hölle. Es gibt erlöst oder verdammt. Und mit diesem Vers, den Johannes uns schreibt und den er uns am liebsten ins Herz schreiben will, da will er uns zu dieser richtigen Tür von diesen beiden schieben. Da will Johannes uns in hellen Farben vor Augen stellen, wozu der Schöpfer uns einlädt. Er will sie nahe bei sich haben. Er will sie reinholen in seine Familie, wirklich, jetzt und für immer. Er will ihnen das ewige Leben schenken. Und er will schon hier, wenn ich das in einem Bild sagen darf, das angeschlagene Raumschiff ihres Lebens unter seine Führung nehmen und doch sicher nach Hause bringen. Er will es tun. Und Gott nennt dafür eine einzige Bedingung. Eine einzige Bedingung, wie viele ihn, das heißt Jesus, aufnahmen. Jesus will an Bord ihres Lebens kommen. Jesus fordert Einlass. Jesus sagt, ich will dich retten, ich will dir alles schenken. Vergebung deiner Schuld. Ich will dein Leben auf einen sicheren Kurs halten. Ich will dir den Himmel schenken und ich werde dich bis dahin keine Sekunde alleine lassen. Wie viele ihn aber aufnahmen. Und was wirst du tun? Das ist eine persönliche Entscheidung. Da kann ihnen kein Pastor helfen und kein guter Ratgeber und nicht der beste Freund und nicht mal ihr Ehepartner. Das ist eine Sache zwischen ihnen und Jesus allein. Und Jesus öffnet seine Tür für sie. Er sagt, du kannst zu mir beten. Egal, wo du bist, egal, wie du dich fühlst, egal, wie leicht oder schwer dir diese Worte kommen, sag es doch einfach. Gib zu, dass du mich brauchst. Und lass dich beschenken mit meiner Vergebung. Und sag, dass du einsiehst, es war nötig, dass ich am Kreuz für dich starb. Und dass du bereit bist, dein Leben unter meinen Schutz und unter meine Führung zu stellen. Je früher sie diese Entscheidung in ihrem Leben treffen, umso besser. Umso mehr Zeit werden sie haben, noch um auf diesem Planeten für ihn zu leben. Umso mehr Zeit werden sie haben, jetzt schon ein total sinnvolles Leben führen zu können. Nicht unbedingt leicht, aber sinnvoll. Als James Urban sich zu Jesus bekehrte, da wurde ihm klar, die Mondfahrt war ganz gut, aber wichtiger ist, dass Menschen erfahren, wie sie zu Gott kommen. Und da zog dieser Astronaut als Prediger durch die Lande und sagte, ihr braucht Jesus. Und sein Leben bekam einen Sinn, den er nie vorher gekannt hatte. Und sollten sie alt geworden sein, in einem langen Leben ohne Jesus, dann müssten sie jetzt erst recht alles dran setzen, ihr Leben noch in Sicherheit zu bringen. Und sagen sie nicht, sie seien zu stur oder zu alt dafür. Er war es auch nicht. Obwohl er schon ein langes politisches Leben hinter sich hatte, ich meine Hans-Jochen Vogel, gestorben vor einigen Monaten, eine riesige politische Karriere, Oberbürgermeister von München, SPD-Vorsitzender nach Willy Brandt, Justizminister, ein harter Hund. Kurz vor seinem 90. Geburtstag wollte er noch ein Interview geben. Und das war 2015, da bat er den Journalisten Peter Hane, mit einem Kamerateam in sein Altenheim zu kommen. Und Peter Hane staunte nicht schlecht, als der Politprofi ihm in die Kamera sagte, das wichtigste Datum der Zukunft ist das jüngste Gericht. Wir werden vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, sagte Hans-Jochen Vogel. Und Hane wusste ja nun wahrlich, Jochen Vogel war nicht immer Christ gewesen. Aber zwei Menschen hatten sein Denken ins Wanken gebracht. Das eine war sein Leibwächter. Sein Leibwächter war sehr selbst ein überzeugter Christ. Sein Leibwächter hatte ihn immer wieder auf Jesus angesprochen. Und der andere Zeuge, das war der Verleger Friedrich Hensler, den ich auch noch kennenlernen durfte. Und Hensler hat uns das erzählt, dass er im kleineren Kreis immer wieder in Berlin Andachten für Politiker halten würde. Und Vogel war da dabei und Vogel war fasziniert. Vogel sagt über Hensler, dieser Mann glaubt an alles, was in der Bibel steht. Und er erzählt die Geschichten mit Humor, aber mit einem heiligen Ernst. So etwas habe ich noch nie gehört. Und das war Hans-Jochen Vogel dann wichtig, auch für diese letzte Bilanz 2015. Peter Hane erzählt über die aktuelle politische Lage und das Umfrageelend seiner Partei, war ja kurz angebunden. Ein brandaktuelles Thema lag ihm noch am Herzen. Er sprach sich vehement gegen jegliche Form von Sterbehilfe aus. Das sei eine Sache Gottes und nicht des Menschen. Und dann zum Schluss das persönliche Bekenntnis. Er habe eine bewusste Entscheidung für den christlichen Glauben getroffen. Leider erst so spät. Er würde jetzt vieles anders machen. Er würde jetzt bei jeder Entscheidung fragen, was würde Jesus jetzt tun? Was würde Jesus sagen? Und natürlich, sagt Peter Hane, lag die Frage bei einem fast 90-Jährigen auf der Hand. Haben Sie Angst vor dem Tod? Ein energisches Nein. Mit der knappen Begründung, seit er Jesus kenne, habe er keine Angst mehr davor. Jesus ist der Herr über den Tod. Und das ist die lebensentscheidende Frage an diesem Weihnachtstag und für Ihr ganzes weiteres Leben. Kennen Sie Jesus? Kennen Sie Jesus? Und zwar persönlich. Nicht nur, dass Sie sagen, jawohl, ich habe was von ihm gehört. Nein, kennen Sie Jesus als Ihren persönlichen Herrn und Retter? Haben Sie Jesus schon aufgenommen an Bord Ihres Lebens? Es soll doch gut ausgehen mit Ihnen, genauso wie die Geschichte von Apollo 13. Der kritische Moment ihrer Heimreise lag kurz vor der Landung. Niemand konnte sicher vorhersagen, ob das ledierte Raumschiff den extrem heftigen, heißen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre überstehen würde. Würde der Hitzeschild halten? Würden schließlich die Fallschirme rechtzeitig aufgehen, um den Aufprall auf dem Wasser aufzufangen? Die Spannung in Houston war unerträglich. Denn man wusste, nach dem Eintritt in die Erdatmosphäre würden mindestens 3 Minuten ohne Funkkontakt vergehen. Mindestens 3 Minuten. Und erst dann würde man wissen, wie es ausgeht. Im letzten Funkspruch sagte Jim Lovell zu der Crew in Houston: Ihr wart gute Krankenpfleger. Und Houston antwortete: Das ist das Schönste, was uns je gesagt wurde. Okay, Signalverlust in 1 Minute. Und dann willkommen zu Hause. Und jetzt vergehen quälende 3 Minuten. Nichts geschieht. 4 Minuten. Und endlich knackt es in der Funkleitung. Und man hört wieder die Stimmen der Astronauten. Und dann sehen sie auf dem Monitor die geöffneten Fallschirme. Und um 13.07 Uhr am 17. April ist Apollo 13 wieder sicher daheim. Auch unser Leben. Auch unser Leben wird einmal auf diese letzte Schussfahrt kommen. Aber wir müssen nicht bis zum Schluss die Ungewissheit ertragen, sondern wir können heute schon sicherstellen, Sie können heute schon sicherstellen, dass es dann gut ausgehen wird. Wir können heute schon sicherstellen, dass die Fallschirme dann rechtzeitig aufgehen. Es hängt alles daran, dass Sie Jesus an Bord Ihres Lebens haben. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Und am Ziel werden auch Sie diese wunderbaren Worte hören. Willkommen zu Hause. Lassen Sie uns diesen allmächtigen Gott noch im Gebet anrufen. Herr, dafür danken wir dir, dass du lebst. Dass wir mit unserer ganzen bedrängten Situation, bedrängt durch den Tod, bedrängt durch Nöte, bedrängt durch Ungewissheit, dass wir damit nicht allein gelassen sind, Herr, sondern dass du angetreten bist auf dieser Welt und dass du uns genügend klare Hinweise gegeben hast, dass wir uns an dich wenden können, dass du auferstanden bist, dass wir dich anrufen dürfen, wer immer wir sind und wo immer wir sind. Und dass du uns retten willst für alle Ewigkeit. Herr, du weißt, wie es in den einzelnen Herzen von uns heute Abend aussieht. Und bitte, lass es geschehen. Lass es geschehen, dass so mancher den Mut fasst, dich wirklich ehrlich anzurufen. Und danke, dass du versprochen hast, dass du keinen umsonst nach dir rufen und schreien lässt. Danke, Herr, dir soll unser ganzes Leben gehören. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.